Die Europäische Union ist eines der größten Friedensprojekte weltweit, ein in der Geschichte der Menschheit einzigartiges Unterfangen, wie Helmut Schmidt einmal sagte. Zurzeit gewinnen extreme Parteien massiv an Zulauf, die Europa in Frage stellen und noch stärkere Nationalstaaten fordern. Das ist durchaus lehrreich und klug, einen Blick in die Geschichte der Europäischen Union zu werfen. Christoph Driessen ist Journalist bei der dpa, er ist Historiker, er ist Deutsch-Niederländer, er ist, wenn ich das sagen darf, überzeugter Europäer. Sein neues Buch heißt »Griff nach den Sternen, die Geschichte der Europäischen Union«. Und am Donnerstagabend, also am kommenden Donnerstag, stellt Christoph Driessen sein Buch in der Kölner Karl-Rahner-Akademie vor, ab 19 Uhr. Jetzt ist er bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schröder.
Der Brexit hat dafür gesorgt, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Warum?
Ja, ich habe selbst 7 Jahre in London gelebt, bin großer Großbritannien-Fan und da kam es für mich wie für so viele andere als Schock, dass die Briten dann 2016 für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt haben. Das war ein Ergebnis, was ich nicht erwartet hatte. Und ja, ich hatte dann irgendwie den Impuls, ich muss jetzt was für Europa tun. Ich mache mir natürlich nicht vor, mit diesem Buch jetzt groß was bewirken zu können, aber ich wollte irgendwie doch so mein Mosaiksteinchen dazu beitragen. Das haben ja auch viele damals so empfunden. War ja auch die Zeit, in der sich Pulse of Europe gegründet hat, die große Pro-Europa-Bewegung. Und ja, es ist ja dann auch nicht zu dem damals von vielen vorausgesagten Zerfall der EU gekommen.
Nun nähern Sie sich Europa der Geschichte der Europäischen Union auf spezielle Art und Weise. Sie entwerfen in Ihrem Buch, ja, es sind unterhaltsame kleine Szenen, in denen Sie die Geschichte der EU erzählen und Sie fügen dabei immer wieder Porträts für die EU bedeutenden Politiker ein. Da ist zum Beispiel, nehmen wir einmal einen heraus, der Italiener Alcide Gasparri. Sie beschreiben ihn als einen Europäer mit Heiligenschein, heißt es in der Überschrift. Warum?
Ja, weil zeitweise, also einige Jahrzehnte nach seinem Tod, sogar mal eine Selig- und Heiligsprechung diskutiert worden sind. Er war eben sehr frommer Katholik.
Und welche Bedeutung hat er für Europa?
Also er hat Italien quasi nach Europa geführt. Also er hat, ähnlich wie Adenauer, nach dem Krieg erkannt, das ist die Chance für Italien, einmal um Italien politisch wieder zu rehabilitieren. Also Italien war ja nicht in dem Maße belastet wie Deutschland, aber natürlich auch durch das faschistische Mussolini-Regime. Und aber auch wirtschaftlich Italien wieder voranzubringen, das hat er erkannt. Und und hat dann da Italien auf den richtigen Weg gebracht.
Und das schreiben Sie auch, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn in Italien bei der Parlamentswahl 1948 nicht der, Sie nennen ihn so Don Camillo, wird auch genannt Gasparri, sondern die Kommunisten, also die Peponis, gewonnen hätten.
Genau, also Italien hatte ja die stärkste kommunistische Partei Westeuropas, auch noch viele Jahre danach. Und das ist ja so ein bisschen der Hintergrund, vor dem auch diese berühmten Geschichten von Don Camillo und Pepone spielen. Es gab eben diese sehr starke kommunistische Partei und natürlich die sehr starke katholische, die dann eben sich zur christdemokratischen Partei wandelte. Also das waren die beiden Kräfte und die sind da personifiziert. Und der Autor, der hat selbst dafür geworben, dass die Italiener eben den Christdemokraten ihre Stimme geben sollten und nicht den Kommunisten, weil er gesagt hat, der Kommunismus, der passt gar nicht zu Italien.
Und der Camillo hat dann auch die Wahl gewonnen. Gasparri wollte die Europäische Union. Und da war er auch mit Konrad Adenauer ja ganz auf einer Linie. Adenauer, Gasparri, beides überzeugte Katholiken. Spielte das auch eine Rolle, der christliche Glaube?
Das spielte auf jeden Fall eine Rolle. Also man hat oft gesagt, dass Europa von alten katholischen Männern gegründet worden ist. Also in diese Reihe gehört ja auch noch Robert Schuman, der französische Außenminister, ebenfalls ein sehr also frommer Mann, oder auch der Luxemburger Josef Bech. Aber was die auch noch gemein hatten, zum Beispiel der Gasparri und Adenauer war, und auch Schuman, dass es Männer der Grenze gewesen sind. Also zum Beispiel ist der Gasparri noch in der österreichischen KUK-Monarchie groß geworden. Er war also erst gar kein italienischer Staatsbürger, ist das hinterher geworden, genauso wie Schumann erst deutscher Staatsbürger war und dann erst nach dem Ersten Weltkrieg, als Elsaß-Lothringen wieder zu Frankreich kam, Franzose geworden ist. Und Adenauer hat sich ja auch immer eher so als Mann der Grenze des Rheinlands betrachtet. Ihm wurden ja immer Bedenken, Widerstände gegenüber Preußen, gegenüber Berlin nachgesagt. Also insofern gibt es hier wirklich ganz erstaunliche Parallelen. Und auch noch interessant, es war ja nun unmittelbar nach dem Krieg, also das Ansehen Deutschlands wirklich am Boden, aber trotzdem haben die sich alle, wenn sie sich getroffen haben, auf Deutsch unterhalten.
Und das ist interessant, der Katholizismus ist da ja eine internationale Bewegung, der genau. überschreitet ja Grenzen.
So ist es. Also das hat da natürlich eine wesentliche Rolle gespielt. Die Katholiken kannten das schon, die internationale Zusammenarbeit. Die haben sich eben nicht nur dem eigenen Staat traditionell verpflichtet gefühlt, sondern immer auch der katholischen Weltkirche, dem Papst in Rom. Das ist ihnen ja zum Beispiel auch hier in Deutschland von Bismarck eben vorgehalten worden. Aber insofern hatte man das schon, ja, dieses Bewusstsein. Und das ist dann so quasi auch in die europäische Bewegung übernommen worden. Das macht man sich heute gar nicht mehr so klar.
Zentral für die Geschichte der Europäischen Union ist sicher das Verhältnis der vormaligen Erzfeinde Frankreich und Deutschland. Wie gelang es denn da, den Furor aus der Beziehung der beiden Länder herauszunehmen?
Ja, also Frankreich wollte Deutschland unmittelbar nach dem Krieg eigentlich zerschlagen, aus naheliegenden Gründen. Wollte jetzt wirklich sicherstellen, dass es nicht nochmal von Deutschland angegriffen werden würde. Und deswegen war der Plan, etwa von Charles de Gaulle, aber auch von anderen, Deutschland nicht als Einheitsstaat wieder aufzubauen, sondern wie im 19. Jahrhundert in mehrere Teilstaaten zu zerschlagen. Aber da haben dann Großbritannien und die USA sehr bald nicht mitgespielt, haben gesagt, also wir sehen nicht mehr Deutschland als den großen Feind, sondern die Sowjetunion und wir wollen das Potenzial Westdeutschlands in diesem heraufziehenden Kalten Krieg nutzen. Da gab es jetzt also ein Problem für die französische Politik. Wie verfahren wir jetzt mit Deutschland? Und in diesem Moment ist eben Jean Monnet aufgetreten, ein französischer Regierungsberater, den man sich ungefähr so vorstellen muss wie den französischen Meisterdetektiv Hercule Poirot. Also er war auch ein absoluter Feinschmecker, ist nur in den besten Restaurants abgestiegen und hatte eben auch viele kleine graue Zellen. Und Monnet hat sich dann überlegt, ja, also was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wir wollen, dass Frankreich und Deutschland nicht nochmal Krieg gegeneinander führen. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich zum Krieg führen? Das waren damals im Wesentlichen zwei Dinge. Kohle, das war noch der wichtigste Energieträger, und Stahl, daraus hat man die Waffen gebaut. Und da hat sich Monnet überlegt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt Kohle und Stahl quasi den beiden Ländern wegnehmen, einer überstaatlichen Behörde unterstellen, dann können die eigentlich überhaupt nie mehr Krieg gegeneinander führen. Und das war dieser revolutionäre neue Gedanke am Anfang des europäischen Einigungsprozesses: Kooperation statt Konfrontation. Schluss mit dieser jahrhundertelangen blutigen Rivalität der europäischen Staaten und eben Zusammenarbeit. Und daraus ist letztlich dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Vorläuferorganisation der Europäischen Union, hervorgegangen. Und aus der überstaatlichen Behörde ist die heutige EU-Kommission geworden.
Und wie ging es dann weiter? Ging es dann Richtung eines großen europäischen Bundesstaates oder einer Staatengemeinschaft?
Genau, also das ist immer die große Frage gewesen. Also es gab kurz nach dem Krieg wirklich in vielen Staaten Europas ganz viele Menschen, auch nicht nur Politiker, sondern auch aus dem Bürgertum, aus der Arbeiterbewegung, die sich für ein geeintes Europa stark gemacht haben. Aber die Frage war immer, wie? Und da gab es eben die einen, die gesagt haben, also die Nationalstaaten, das sind die Wurzel allen Übels, das haben wir jetzt gesehen, die müssen wir praktisch auflösen, und stattdessen brauchen wir einen europäischen Bundesstaat mit einer europäischen Regierung, einem europäischen Parlament, einem europäischen Gerichtshof. Das waren die Föderalisten. Und dann gab es eine andere Bewegung, die Unionisten, die haben gesagt, also gut, jetzt die Nationalstaaten auflösen, das ist ein bisschen illusionär. Aber was wir doch brauchen, ist eine enge Zusammenarbeit dieser Nationalstaaten, also einen Staatenbund, eine Konföderation. Und das Bizarre ist nun, dass beide Prinzipien in die heutige Europäische Union Eingang gefunden haben. Denn wir haben eben auf der einen Seite Institutionen wie die EU-Kommission, den Europäischen Gerichtshof, das Europäische Parlament, die zu einem Bundesstaat gehören, die mit den Nationalstaaten nichts mehr zu tun haben. Aber wir haben auch etwa den Europäischen Rat, das sind die regelmäßigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, die wir alle kennen. Das ist klassisch eine Institution, die man bei einer Konföderation erwarten würde. Also Prinzipien, die sie eigentlich ausschließen, die haben da beide Eingang gefunden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Grund dafür, dafür, warum die EU uns heute oft so intransparent und unübersichtlich erscheint.
Und wie kann man das überhaupt auflösen? Also, oder bleibt es immer bei dieser Ambivalenz auch?
Ich glaube, auf absehbare Zeit wird es dabei bleiben. Für die Zukunft ist nichts auszuschließen, nicht? Also es kann ja sein, dass man sich irgendwann mal für die eine oder andere Richtung entscheidet. Aber ich würde sagen, in unserer Lebenszeit ist das eher nicht mehr zu erwarten.
Nun erzählen Sie die Geschichte Europas in Ihrem Buch. Ich sagte es bereits, nicht in einem langen Text, sondern in kleinen szenischen Kapiteln, die auch an ganz unterschiedlichen Orten und Städten spielen. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Ja, ich dachte, dass man so eben halt besser in die Geschichte reinkommt. Also die Geschichte der EU, das gilt ja nun als ein sehr komplexes, auch sprödes Thema. Und ich dachte, wenn man dafür Interesse generieren will, dann geht das nur über Anekdoten, über die Menschen, die dahinter standen. Und das sind natürlich schon sehr farbige Persönlichkeiten, nicht? Wenn man etwa an Adenauer denkt oder an Churchill, der am Anfang eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, weiß man heute gar nicht mehr so. Oder dann später Helmut Kohl, François Mitterrand. Das sind einfach sehr farbige Persönlichkeiten, die ja eben auch in bestimmten Momenten dann Europa ganz stark geprägt haben und vorangebracht haben, weil sie das wollten und sie in dem Moment die Möglichkeit hatten, dann eben ihre Länder da mitzuziehen.
Adenauer, Schumann, de Gaulle, die großen alten Männer, die Väter Europas, wie würden die heute auf Europa blicken?
Das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Also de Gaulle zum Beispiel, der war gar nicht so ein großer Pro-Europa-Freund, sondern dem ging es eigentlich darum, Frankreich wieder zur Großmacht zu machen. Und der wollte das insbesondere quasi mit Deutschland als Vehikel hintendran, um Frankreich auch das wirtschaftliche Gewicht zu verschaffen. Aber er war jetzt absolut kein Freund, sondern ein entschiedener Gegner überstaatlicher Institutionen wie der Kommission. Also da muss man schon genau hingucken. Bei Adenauer ist es zum Beispiel so gewesen, dass er sich flexibel auf alles eingelassen hat, was sich ergab. Also das war ein großer Pragmatiker. Er war europäischer Idealist. Er hat immer alles gefördert, was für Europa war. Aber er hat eben immer geguckt, was ist im Moment machbar. Und Jean Monnet, das ist ja überhaupt der Europäer schlechthin, der hat zum Beispiel immer gesagt, es hilft überhaupt nichts, einfach nur an das europäische Bewusstsein der Bürger zu appellieren, zu sagen, hört mal, Europa, das ist doch eine tolle Sache, wir müssen das jetzt verwirklichen, das wird niemals klappen, hat Monnet gesagt, sondern man muss das ganz langsam aufbauen und bei jedem einzelnen Schritt müssen die Bürgerinnen und Bürger merken, oh, das bringt für mich konkrete Vorteile. Also ich glaube, diese Pioniere, die hätten auch nicht einfach gesagt, also hier, jetzt hört mal auf, irgendwie hier rechtspopulistische Parteien zu wählen, so geht's doch nicht, wir müssen jetzt das vereinte Europa aufbauen, sondern die hätten ganz konkret geguckt, was ist es denn, was die Leute stört und was müssen wir machen, um da wieder mehr Unterstützung, ganz konkrete Unterstützung für Europa aufzubauen.
Also Europa darf nicht zu abstrakt werden, auch in den Normen und Gesetzen, die für ganz Europa gelten.
Ja, und die Leute müssen sehen, was ist der Vorteil, das wissen ja heute gerade Junge nicht mehr. Die wissen ja überhaupt nicht mehr, dass man früher eben halt, wenn man zum Beispiel mal ein Wochenende in Holland verbringen wollte, dass man da unter Umständen 2 Stunden an der Grenze gewartet hat, weil da die Pässe kontrolliert wurden, ja. Oder dass man eben halt immer Geld umtauschen musste, wenn man eben nach Italien oder Spanien in Urlaub fuhr und. Das wird als selbstverständlich hingenommen und gar nicht unbedingt mit der Europäischen Union in Verbindung gebracht.
Das wird als selbstverständlich hingenommen. Und wo sehen Sie denn die größte Gefahr für die EU?
Die sehe ich quasi in illiberalen Demokratie, die Europäische Union von innen aushöhlen könnten. Nicht? Also die EU ist ganz und gar auf echte, auf liberale Demokratien angelegt. Das sieht man ja schon daran, zum Beispiel, dass eine der größten Errungenschaften ist ja, dass ich morgen einfach zum Beispiel nach Frankreich ziehen und da arbeiten kann, ein Haus bauen kann, wie jeder Franzose auch, bin da nicht benachteiligt. Und das funktioniert aber alles nur, solange im innerhalb der EU Rechtssicherheit besteht. Solange ich weiß, ich habe überall die gleichen Rechte, ich kann meine Rechte auch notfalls vor unabhängigen Gerichten einklagen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann das nicht funktionieren. Und man sieht eben auch eine gemeinsame Außenpolitik, die der EU ja sowieso selten gelingt, weil es da eben immer noch das Vetorecht gibt, weil eben die politische Union, die Helmut Kohl wollte, nie wirklich geschaffen worden ist. Aber das ist eben vollends zum Scheitern verurteilt, wenn es es da Leute wie Viktor Orban gibt, die eben eine ganz andere Agenda verfolgen und das eben dann immer per Veto durchsetzen können. Ne?
Nun haben Sie sich sehr ausführlich mit der Geschichte der Europäischen Union beschäftigt. Können wir denn daraus was lernen oder was können wir daraus lernen?
Ja, ich glaube, wir können vieles daraus lernen. Also zum einen mal, was wir der EU verdanken. Also die EU ist sicherlich das erfolgreichste Friedensprojekt, was es in Europa je gegeben hat. Ja, und ich kann mich erinnern, dass es vor 10, 20 Jahren, also noch gar nicht so lange her, dass da immer kam, wenn man so sagte, ja, die EU ist ja auch für den Frieden ganz wichtig. Ja, oh, na, komm, jetzt hören wir aber bitte mal damit auf. Also so kann sich die heutige EU nun wirklich nicht rechtfertigen. Also Frieden haben wir ja nun mal in Europa. Ich muss sagen, meine Fantasie hat immer ausgereicht, um mir neue Kriege in Europa vorzustellen. Und seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hört man das auch weniger. Und das Zweite, würde ich sagen, ist, dass Europa eben halt in der heutigen Welt oder in der Welt des 21. Jahrhunderts nur noch dann Gehör finden wird, wenn es mit einer Stimme auftritt, nicht? Und der belgische Außenminister Paul-Henri Spaak, auch einer der Gründungsväter der Europäischen Union, der hat schon in den 50er Jahren gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Staaten in Europa. Kleine Staaten und kleine Staaten, die noch nicht gemerkt haben, dass sie klein sind. Ne?
Vielen Dank. Griff nach den Sternen, die Geschichte der Europäischen Union. So heißt das durchaus lesenswerte und auch sehr unterhaltsame Buch von Christoph Driessen. Und der Autor legt in seinem Vorwort Wert darauf zu sagen, dass er sein Buch aus eigenem Interesse, also nicht im Auftrag der EU, geschrieben habe und dass das Buch auch nicht von der EU finanziell gefördert werde. Ein Buch nicht nur für EU-Kenner und Politikprofessoren, sondern für alle, die einen spannenden Blick in die Geschichte der Europäischen Union werfen möchten. Das Buch Griff nach den Sternen ist im Verlag Friedrich Pustet erschienen. Es hat 288 Seiten, kostet 30 Euro. Und morgen, am Donnerstagabend, stellt Christoph Driessen sein Buch in der Kölner Karl-Rahner-Akademie vor, ab 19 Uhr Karl-Rahner-Akademie. Und da können Sie auch mit Herrn Driessen sicher über die Zukunft Europas diskutieren. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.